SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Diesmal belauschen wir Fledermäuse. Denn am Wochenende ist internationale Fledermausnacht, die Bat Night. Mit Hilfe ihrer Ultraschallrufe und mit den zurückgeworfenen Echos können sich Fledermäuse orientieren und ihre Beute orten. Aber das ist nicht alles. Fledermäuse verständigen sich auch untereinander.
Wenn man besonderes Glück hat, dann kann man auch bei einer Bat Night erleben, wie sich Fledermäuse miteinander unterhalten. Das können dann kleine Streitigkeiten sein, zum Beispiel Fledermäuse wie Zwergfledermäuse, die um eine Straßenlaterne Insekten jagen. Da kann es schon mal sein, dass ein Tier das andere, ein anderes Tier vertreibt mit einem Sozialruf und sagt, hey, das ist meins, ich war hier zuerst.
Sagt die Wissenschaftlerin und Fledermausexpertin Mirjam Knörnschild. Worüber Fledermäuse sonst noch so sprechen, dazu gleich mehr im Gespräch mit ihr. Außerdem geht's bei uns um Weinreben, die besonders widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten sind. Das hilft, Pestizide sparen. Ganz schön nass der Sommer dieses Jahr. Das hat vielen Landwirten Probleme gemacht, besonders den Winzerinnen und Winzern. Sie sind mit dem Spritzen ihrer Reben kaum hinterhergekommen. Denn das feuchte Wetter hat in den Weinbergen für massiven Pilzbefall gesorgt. Gut lachen hatten da die Betriebe, die auf sogenannte Piwi-Reben setzen. Das sind neuartige Züchtungen, denen Pilzkrankheiten nur wenig anhaben können. Noch sind die Piwis kaum verbreitet, aber könnte sich das nach den Erfahrungen dieses Sommers ändern? Dominik Bartoschek aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima ist der Frage mal nachgegangen.
Warum Winzer Martin Koch seine Piwis Zukunftsreben nennt, wird deutlich, wenn er von den Erfahrungen dieses Sommers berichtet. Während er nämlich Riesling, Grauburgunder und Co. immer wieder spritzen musste, vor allem um den falschen Mehltau in den Griff zu kriegen, musste er zu Monarch, Muscaris und Sauvignon Gris viel seltener mit dem Traktor und dem Spritzfass rausfahren.
In diesem Jahr sind wir eben in diese neuen Zukunftsreben 2-3 Mal gefahren. Während die klassischen Rebsorten wesentlich öfter, da ist man bei 10 Mal, da ist man vielleicht bei 12 Mal.
Diese Erfahrung machte in diesem Jahr nicht nur Martin Koch vom Weingut Abthof aus dem rheinhessischen Hahnheim, sondern auch andere Betriebe, die auf Piwis setzen. Piwi, das steht als Abkürzung für solche Rebsorten, die pilzwiderstandsfähig sind. Das heißt, sie sind nicht komplett resistent gegen Pilzkrankheiten, aber durch gezielte Züchtung eben äußerst robust, brauchen laut Deutschem Weininstitut DWI bis zu 80% weniger Pflanzenschutzmittel als traditionelle Sorten. Gerade für Bio-Winzer ist das eigentlich hochattraktiv, sagt Vincent Hürter vom Bioanbauverband Ecowien. Denn weniger Spritzen bedeutet ja nicht nur, dass die Betriebe Geld und Arbeitszeit sparen, sondern vor allem, dass Natur, Boden und Klima profitieren.
Wenn man wirklich so häufig mit dem Traktor durch den Weinberg fahren muss, auf den nassen Boden, man verdichtet den Boden, man verbrennt Diesel, das sind ja alles Sachen, die wir eigentlich im Öko-Weinbau nicht so gerne sehen.
Und trotzdem sind Piwis bisher nicht stark verbreitet, weder im Öko- noch im konventionellen Anbau. Laut DWI wachsen sie bei uns nur auf ca. 3% der gesamten Rebfläche. Doch nach diesem verregneten Sommer, wo ihre Vorteile so offensichtlich wurden, geht da künftig vielleicht mehr? Ja, sagt Vincent Hürter, er könne sich vorstellen,
dass durch die Erfahrung viele Betriebe vermehrt jetzt auf pilzwiderstandsfähige Sorten setzen werden.
Optimismus auch beim DWI. Ein Jahr wie dieses könne den Piwis jetzt einen Entwicklungsschub geben, sagt ein Sprecher. Und auch Winzer Martin Koch sieht im Kollegenkreis ein wachsendes Interesse an den Piwis. Er gibt allerdings auch zu bedenken, noch kennen viele Menschen die neuen Sorten nicht und für viele Weintrinker seien auch die Eigenschaften der Reben gar nicht so entscheidend, sondern nur, ob daraus auch ein guter Wein entstehe.
Bei aller Begeisterung, das ist ja das A und O. Wenn der Wein nicht schmeckt, dann brauchen wir auch über alles andere uns keine Gedanken machen.
Und wer abends ein Gläschen Wein auf der Terrasse trinkt, der sieht vielleicht auch ein paar Fledermäuse vorbeischwirren. Jetzt am letzten Augustwochenende ist Bat Night, internationale Fledermausnacht. Eigentlich sind sogar mehrere Nächte. Deutschlandweit bietet vor allem der Naturschutzbund NABU Ausflüge an, um Fledermäuse zu beobachten und um sie zu belauschen, mit Hilfe von kleinen Geräten, sogenannten Fledermaus- oder Bat-Detektoren. Die meisten Laute der heimischen Fledermäuse sind nämlich so hoch, dass wir Menschen sie gar nicht hören können. Der Bat-Detektor wandelt die Ultraschallrufe in für uns hörbare Laute um. Das klingt dann zum Beispiel so. Dass Fledermäuse sich per Echoortung orientieren und so auch im Dunkeln jagen können, ist bekannt. Aber das ist für Fledermäuse längst nicht der einzige Grund zu rufen. Worüber Fledermäuse so sprechen, das habe ich Mirjam Knörnschild gefragt. Sie ist Wissenschaftlerin am Museum für Naturkunde und an der Humboldt-Universität Berlin. Das Spezialgebiet der Biologin ist die Kommunikation unter Fledermäusen.
Global, das Gespräch.
Hallo Frau Knörnschild.
Hallo.
Gibt es sowas wie Hallo auch bei Fledermäusen?
Das ist eine super Frage. Das gibt es tatsächlich. Ganz verschiedene Arten von Hallo. So wie bei Menschen auch. Es gibt das Hallo zwischen Eltern und Kindern zur Begrüßung. Es gibt das Hallo zwischen Arbeitskollegen, die vielleicht gemeinsam auf die Arbeit gehen. Bei Fledermäusen wäre das dann eine Gruppe von Tieren, die miteinander jagen. Und dann kann man sich vielleicht noch so das Hallo an der Bar vorstellen, eher so ein Hallo. Das wäre dann ein Männchen in einem Paarungsquartier, das versucht, ein Weibchen anzulocken.
Das klingt ja so, als hätten Fledermäuse zum Teil ähnliche Themen wie Menschen.
Ja, das haben sie durchaus. Ich glaube, eigentlich alle Säugetiere und sicherlich auch viele Vögel reden über ähnliche Dinge, zumindest im Groben. Die wollen sich fortpflanzen, die brauchen einen sicheren Ort zum Leben, die wollen sich ernähren, die wollen mit ihren Freunden Zeit verbringen. Also im Groben ganz ähnlich wie bei uns.
Woher wissen Sie, worum es bei den unterschiedlichen Rufen geht? Beobachten Sie die Fledermäuse und schreiben dann eine Art Wörterbuch Fledermäusisch-Deutsch?
Sozusagen. Also wir verbringen tatsächlich viel Zeit mit den Tieren im Freiland. Wir haben die in der Regel dann individuell markiert, sodass wir die einzelnen Individuen wirklich auf die Entfernung voneinander unterscheiden können. Wir beobachten die entweder am Tag in ihren Quartieren oder nachts mithilfe spezieller Technik, Wärmebild zum Beispiel oder Infrarot, damit wir die gut sehen können. Und dann nehmen wir ihre Kommunikationslaute auf und überlegen, was das jetzt wohl für eine Situation war und was dieser Ruf bedeuten könnte.
Bei der Bat Night sind viele Gruppen mit Fledermausdetektoren unterwegs. Wobei können wir die Fledermäuse da belauschen?
Das kommt ein bisschen drauf an, wo man ist. Also man kann sie sicherlich bei der Jagd belauschen oder beim Weg zur Arbeit sozusagen. Wenn die noch nicht in einem Jagdgebiet angekommen sind, sondern erstmal auf dem Weg zu einem Jagdgebiet sind, dann benutzen die auch schon Echoortung, um sich zu orientieren, um Hindernisse drumherum zu navigieren. Und wenn man besonderes Glück hat, dann kann man auch bei einer Bat Night erleben, wie sich Fledermäuse miteinander unterhalten. Das können dann kleine Streitigkeiten sein, zum Beispiel Fledermäuse wie Zwergfledermäuse, die um eine Straßenlaterne Insekten jagen. Da kann es schon mal sein, dass ein Tier ein anderes Tier vertreibt mit einem Sozialruf und sagt, hey, das ist meins, ich war hier zuerst. Und da die Bat Night im August stattfindet, kann man natürlich auch Fledermäuse singen hören.
Wieso kann man sie gerade im August singen hören?
Fledermäuse singen in Europa und auch in Deutschland nicht das ganze Jahr über, sondern nur zur Paarungszeit und die beginnt für die allermeisten Arten im August.
Sie haben uns auch Aufnahmen geschickt vom Gesang verschiedener Fledermäuse. Vielleicht können Sie was dazu sagen.
Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesang des großen Abendseglers. Das ist eine der größeren Fledermausarten in Deutschland. Die sieht man häufig schon in der Dämmerung über den freien Himmel fliegen. Also die jagt im offenen Luftraum, diese Fledermausart. Und die haben einen ganz langen, ganz wunderschönen Gesang, den sie sowohl im Flug produzieren als auch von sogenannten Singwarten aus. Da sitzen die dann an Bäumen, wo ihre Paarungsquartiere drin sind, in der Nähe der Einflugsöffnungen und werben damit um die Gunst der Weibchen.
Wir haben auch noch einen zweiten Gesang von Ihnen bekommen.
Das ist die Zweifarbfledermaus. Die liegt mir sehr am Herzen. Das ist quasi das Duracell-Häschen unter den deutschen Fledermausarten. Die hat einen Gesang, der in so einer Endlosschleife wirklich mehrere Minuten immer wieder dasselbe Motiv hintereinander produziert werden kann. Und die singt viel später als die anderen Arten, häufig erst im Oktober oder November. Die balzt also später.
Ist das bei Fledermäusen wie bei Vögeln? Sie singen, um ein Revier zu verteidigen und um Weibchen zu beeindrucken. Wer am schönsten singt, bekommt Sex?
Ganz genau, das ist die Idee, ja.
Okay. Ihre Aufnahmen klingen viel melodischer als der Bat-Detektor, den wir ganz am Anfang gehört haben. Wie kommt das? Kann man das ganz einfach erklären?
Ja, also das liegt an zwei Sachen. Das liegt zum einen an der Technik, mit der Schall hörbar gemacht wird. Fledermäuse rufen ja oder singen im Ultraschallbereich, also oberhalb unserer Hörgrenze. Und man kann einfach eine Lautaufnahme langsamer abspielen, dann wird sie tiefer und für uns hörbarer. Das habe ich im Fall der Fledermausgesänge, die wir jetzt gehört haben, gemacht. Auf so Exkursionen mit einem Bettdetektor wird häufig ein anderes Verfahren verwendet, ein sogenanntes Teilerverfahren. Da wird einfach nur die Frequenz, also die Tonhöhe, durch 10 geteilt in der Regel, damit sie dann fürs menschliche Ohr hörbar ist. Aber die Rufe werden nicht länger gemacht und deswegen klingen die dann nicht so melodisch, sondern eher so ein bisschen knatterig.
Aber egal, welche Technik verwendet wird, um die Laute hörbar zu machen, die Rufe werden immer verfälscht, oder? Wir wissen gar nicht, was die Fledermäuse hören.
Absolut nicht. Und das ist auch eine Frage, über die ich tatsächlich sehr viel nachdenke. Wie hört eine Fledermaus sich selber?
Gibt es bei Fledermäusen wie bei Menschen auch maulfaule Arten und andere, die besonders kommunikativ sind?
Ja, absolut gibt es das. Also Arten, die überwiegend einzelgängerisch unterwegs sind und sich zum Beispiel nur zur Paarung treffen oder wo die einzigen sozialen Gruppen wirklich so Mutter-Jungtier-Paare sind, die haben natürlich auch einfach weniger zu besprechen. Die haben ja auch selten dann einen Kommunikationspartner.
Welche Arten wären das zum Beispiel?
In Deutschland trifft es auf keine Art wirklich zu. Die leben alle, zumindest während der jungen Aufzuchtzeit, sozial in sogenannten Wochenstuben zusammen. Da kommen dann Weibchen in der Regel an den Ort ihrer Geburt zurück und bringen dort dann auch ihr Jungtier zur Welt und ziehen das auf. Und so eine Wochenstube ist ein sehr geschwätziger Haufen. Da wird geschubst und gedrängelt und über den richtigen Platz verhandelt und Mütter suchen ihre Jungtiere und Jungtiere sind vielleicht runtergefallen und möchten von ihren Müttern wieder aufgehoben werden. Also da wird ganz, ganz viel kommuniziert, aber in den Tropen gibt es einige Arten, die fast überwiegend alleine leben und sich wirklich nur zur Paarungszeit kurz treffen und die haben dann dementsprechend ein geringeres Lautrepertoire.
Wo gibt es denn jetzt am Wochenende gute Chancen, Fledermäuse zu beobachten und vielleicht auch zu hören?
Also überall, wo alter Baumbestand ist, ist eigentlich immer ein heißer Tipp. Das liegt daran, dass Fledermäuse gerne in alten, unbewohnten Spechthöhlen oder unter so abgeplatzter Borke oder in anderen natürlichen Baumhöhlen den Tag verbringen und man die dann beim Ausflug oder bei den ersten Jagdrunden rund um ihr Tagesquartier eben gut beobachten kann. Ich habe ja schon gesagt, jetzt beginnt auch langsam die Paarungszeit. Das heißt, Paarungsquartiere von Männchen sind auch häufig in so alten Baumbeständen. Aber auch Biergärten eignen sich. Eine Straße, die Straßenlaternen hat, aber ansonsten nicht ganz so hell beleuchtet ist, kann auch total toll sein. Da würde man dann vielleicht jagende Zwergfledermäuse oder Mückenfledermäuse finden. Ein stilles Gewässer, wo die Wasseroberfläche sehr ruhig ist, eignet sich gut zur Beobachtung von Wasserfledermäusen. Die kann man da ganz toll über der Wasseroberfläche Insekten jagen sehen. Oder einfach wirklich in der Dämmerung einfach mal in den Himmel gucken. Manchmal sind es Mauersegler, die man da sieht, aber irgendwann hört dann die Tagschicht auf und die Nachtschicht beginnt und dann sieht man den großen Abendsegler und wenn man vielleicht Glück hat, auch den kleinen Abendsegler.
Sagt die Biologin Mirjam Knörnschild. Sie ist Spezialistin für die Kommunikation unter Fledermäusen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Von der Sprache der Fledermäuse zu ihrem Herzschlag. Die Herzen von Fledermäusen können extrem schnell und extrem langsam schlagen. Je nach Energiebedarf können die Tiere ihren Herzschlag erstaunlich schnell und flexibel anpassen. Warum sie das tun und welche Taktiken sie zur Energiegewinnung im Frühjahr und Sommer nutzen, zeigt eine Studie aus Konstanz mit männlichen großen Abendseglern. Ein Beitrag von Gina-Marie Heckel, gesprochen von Veronika Simon.
6 Schläge die Minute, das heißt ein Schlag alle 10 Sekunden. So langsam schlägt das Herz einer Abendseglerfledermaus, wenn sie sich im Torpor, einer Art Winterruhe, befindet. Das hier ist hingegen der Herzschlag beim Fliegen. 720 Schläge pro Minute, für das menschliche Gehör nicht mehr auseinanderzuhalten. Dass die Tiere ihren Herzschlag von dieser Geschwindigkeit auf wenige Schläge pro Minute herunterfahren, liegt an einer Art Winterschlaf, erklärt Lara Keicher vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Sie hat in einer Studie den Herzschlag der Fledermäuse untersucht.
Also wenn die in diesen Energiesparmodus, nenne ich es mal, gehen, dann fahren die sozusagen alles runter. Also viele Prozesse im Körper werden einfach auf ein Minimum runtergefahren und gleichzeitig natürlich auch der Herzschlag.
Das führt dazu, dass die Muskeln kaum noch durchblutet werden. Die Fledermäuse passen sich ihrer Umgebungstemperatur an und kühlen somit runter. Das Forschungsteam aus Konstanz wollte den Energiebedarf der Fledermäuse untersuchen. Dafür schnallten sie den kleinen männlichen Fledermäusen winzige Herzfrequenzsensoren um. Diese Sensoren sendeten Signale vom Herzschlag an einen Radioempfänger. Das Problem? Um die Signale empfangen zu können, musste der Empfänger in der Nähe der Tiere bleiben. Während der nächtlichen Flüge verfolgten die Forschenden die einzelnen Tiere daher mit einem kleinen Flugzeug. Das Ergebnis dieser aufwendigen Studie? Der Energiebedarf der Tiere ist im Sommer um einiges höher als im Frühling. Im Sommer haben sie eine durchschnittliche Herzfrequenz von 252 Schlägen pro Minute. Im Frühling sind es nur 74. Denn im Frühling verbringen die Fledermäuse den Großteil des Tages im Torpor, also in dieser Art Winterruhe. Hier könne der Herzschlag dann auf bis zu 6 Schläge die Minute sinken. Im Sommer machen Fledermäuse das nicht.
Im Sommer ist so bei diesen Fledermäusen, die ich untersucht habe, bei dem großen Abendsegler, dass da die Männchen hauptsächlich Sperma produzieren. Und um das zu tun, müssen die wach bleiben.
Durch den hohen Energieverbrauch am Tag müssen die Fledermäuse im Sommer nachts öfter fliegen und auf Nahrungssuche gehen. Im Sommer gibt es schließlich auch mehr Insekten, die sie essen können. Ob nun aber Sommer oder Frühling, die hohe Herzfrequenz beim Fliegen ist immer gleich. Der Herzschlag kann dabei auf bis zu 900 Schläge pro Minute ansteigen. Das schaffen allerdings mehrere kleine Säugetiere. Erstaunlich fanden Keicher und ihre Kollegen etwas anderes.
Für uns war eher so ein bisschen das Erstaunliche, was für eine Spanne das Herz von der kleinen Fledermaus eben überbrücken kann. Also von irgendwie 10 Schläge oder 6 Schläge pro Minute bis zu 900. Das ist natürlich in einem kleinen Herz, in einem kleinen Tier, dass das alles machbar ist.
Die Ergebnisse der Studie könnten helfen zu verstehen, wie sich der Klimawandel auf Fledermäuse auswirkt.
Zum Beispiel dadurch, dass wir wissen, wie warm es auch bei denen im Quartier dann war, können wir schon so ein bisschen vorhersagen, bei welcher Temperatur die Tiere wahrscheinlich was für einen Energieverbrauch haben.
Vor allem durch starke Temperaturschwankungen könne sich die Energiegewinnung und das Nahrungsangebot der Fledermäuse verändern.
Fledermäusen macht aber nicht nur der Klimawandel zu schaffen. Die Tiere leiden zum Beispiel auch unter dem Insektensterben. Und sie finden immer weniger alte Bäume oder Keller und Dachböden, in denen sie schlafen können. Etliche Fledermausarten in Deutschland sind gefährdet. Aber vielleicht bekommen sie durch die Bad Night ja Lust, den Fledermäusen zu helfen. Wie? Dazu hat Martin Klatt vom NABU Baden-Württemberg ein paar Vorschläge.
Sehr schön wäre es, im eigenen Garten, so vorhanden, eine große Vielfalt an Wildwuchs oder wilden Pflanzen zuzulassen, die Insekten anziehen. Und damit hätte man im Grunde genommen schon den Tisch gedeckt für die Fledermäuse. Das andere ist natürlich, ihnen auch Quartiere anzubieten. Da gibt es spezielle Fledermauskästen, die man aufhängen kann. Und wenn es daran geht, das Haus energetisch zu sanieren, werden oft viele Quartiere zunichte gemacht. Also wenn zum Beispiel in irgendwelchen Mauerspalten Fledermäuse sind, da sollte man bitte darauf achten, dass man den Tieren auch in die Isolierhaut hinein Nistquartiere anbietet. Das geht. Das geht vor allem auch ohne die Isolierwirkung zu reduzieren. Und da sollte man einfach dran denken, dass man auch diese Hausnachbarn mit Wohnraum ausstattet.
Andere Nachbarn, die auch gern mal in den Garten kommen, sind Amseln. Und da gibt es schlechte Nachrichten. In Deutschland häufen sich zurzeit Meldungen über tote und kranke Amseln. Der Naturschutzbund Deutschland und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin fürchten ein massives Amselsterben durch das sogenannte Usutu-Virus, Alice Thielsonnen.
Dem NABU wurden über seine Meldeseiten in den letzten 6 Monaten deutschlandweit mehr als doppelt so viele tote Amseln gemeldet wie im Vorjahreszeitraum. Untersuchungen im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin haben bei vielen der Tiere das tropische Usutu-Virus nachgewiesen. Es wird von Stechmücken übertragen und hatte zuletzt 2018 in Deutschland zu einem massiven Amselsterben geführt. Der Schwerpunkt der infizierten Vögel liegt in Norddeutschland. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist der Anstieg toter Amseln bislang nicht so heftig. Die Forschenden erwarten für die nächsten 2 bis 3 Wochen noch merkliche Virusaktivität. Der warme und vor allem feuchte Sommer habe die Ausbreitung des Usutu-Virus begünstigt.
Auch Menschen können sich über Mücken mit dem Usutu-Virus anstecken, aber meist merken die Infizierten es gar nicht oder haben nur leichte Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge. Komplikationen sind selten, wenigstens etwas. Und
es geht tierisch weiter mit Braunbären nämlich. Die werden in Tschechien zum Teil in Burggräben gehalten. Das hat Tradition. Für viele Besucher gehören die Braunbären zum Burggraben wie die Rüstung zum Rittersaal. Aber Tierschützer betrachten die Sache als Quälerei. Auch die tschechische Denkmalbehörde hat jetzt erklärt, dass die Bärenhaltung in Burggräben enden soll. Doch Schlösser und Burgen in Tschechien wehren sich. Sie wollen die Tiere behalten. Jan Gawert.
Petr Semanek schließt den Holzschuppen unter der Burgbrücke auf. Drinnen füttert der Kastellan der Burg Totschnik, anderthalb Zugstunden westlich von Prag, Agatha und Martin, die beiden Burgbären, zwei Braunbären. Schmatzend zerkauen sie ein paar Äpfel, die Semanek ihnen gibt. Eigentlich sind Eier und Fisch das Beste, aber sie haben heute Morgen schon Fisch bekommen. Nochmal Fisch wäre wohl zu viel. Die Burg Totschnik ist eine von vier Burgen und Schlössern in Tschechien, in deren Gräben Bären leben. Zum Teil seit Jahrhunderten, wie etwa im südböhmischen Český Krumlov. Hier in Totschnik sind die Bären relativ neu und erst 2013 hergekommen als Ruhesitz, nachdem sie in einer Fernsehserie zu kleinen Stars in Tschechien wurden. Ihr Bärengehege am Fuß der Burgmauer ist ungefähr ein halbes Fußballfeld groß. Es gibt Bäume, Büsche und eine Wasserstelle. Hier gibt es natürlich Hänge, denn es ist sehr wichtig, dass sie nicht auf einer geraden Fläche sind. Das hier ist ein bisschen wie das natürliche Terrain, auf dem sie sich bewegen würden. Aber es ist eben nicht die natürliche Umgebung. In Freiheit sind Bären Einzelgänger und viel unterwegs, sagt Pavel Hulva. Er ist Zoologe an der Karls-Universität in Prag. Eigentlich haben diese großen Tiere einen weiten Aktionsradius von vielleicht 10 oder hunderten Quadratkilometern. In Gefangenschaft müssen sie sich auf viel kleinerem Raum niederlassen. Und dann passieren ähnliche Dinge wie bei den Menschen. Als Jäger und Sammler sind wir eigentlich auch darauf ausgelegt, dass wir jeden Tag 20 Kilometer laufen. Natürlich haben wir diese Art von Bewegung nicht. Aber das hat dann eben auch Folgen für die Nerven, wie Ängste, Neurosen und so weiter. Tierschützer sind deshalb schon seit langem dafür, die Bärenhaltung an den Burgen und Schlössern abzuschaffen. Davon konnten sie nun auch die tschechische Denkmalbehörde überzeugen. Mit der Bärenhaltung soll Schluss sein, erklärt Markéta Slabová vom Denkmalpflegeamt in Budweis. Das Denkmalpflegeamt ist sich bewusst, dass die Bärenhaltung in Burgen und Schlössern nicht den zeitgemäßen Anforderungen an Tierhaltung in Gefangenschaft entspricht. Deshalb hat es beschlossen, ihre Zucht schrittweise einzustellen, idealerweise bis 2030. Die Tiere werden schrittweise in Naturschutzgebiete überführt, die von der Stiftung Bears in Mind verwaltet werden. Doch die Verantwortlichen bei den Schlössern und Burgen sind dagegen. Petr Semanek findet, wenn Agatha und Martin umziehen müssten, dann wäre das Tierquälerei. Er verweist auch darauf, dass andere Bären in Gefangenschaft, wie etwa in dem Pilsener Zoo, enger zusammenleben müssten als hier auf der Burg. Tatsächlich können die Bedingungen in manchen Burggräben besser sein als in einem Zoo. Es komme eben auf das jeweilige Gehege an, sagt der Zoologe Hulva. Im Allgemeinen kann ein Bär nicht erkennen, ob es sich um einen Zoo oder ein Schloss handelt. Hauptsache ist, dass das Umfeld ein paar Voraussetzungen erfüllt. Ein Bär ist zum Beispiel mit den Pfoten sehr geschickt bei der Nahrungsbeschaffung. Er kann Larven aus dem Holz ziehen oder sich von verschiedenen Wurzeln ernähren. Da ist es wichtig, ihm nicht nur etwas zu essen zu geben, sondern ihn danach suchen zu lassen. Das ist sowas wie psychologische Fürsorge. Während Kastellan Petr Semanek auf der Burg Totschnik darauf hofft, dass die Denkmalbehörde noch einlenkt, unternimmt sein Kollege Pavel Slavko in Český Krumlov bereits konkrete Schritte, damit die Bären bleiben können. Er will beim Umweltministerium eine spezielle Ausnahmegenehmigung beantragen. Wir benötigen ein Zertifikat als Bärenrettungsstation. Voraussetzungen dafür sind jedoch die strengen Rechtsvorschriften der Europäischen Union und vor allem ausreichend Platz. Dann könnten die Bären bleiben, hofft er.
Ein Bericht von Jan Gawert über die Haltung von Braunbären in tschechischen Burggräben. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, bis bald.